Deutschlandradio Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur.
Wir wollen jetzt hier auf dieser Republika über politische und technische Strategien diskutieren, die Debatte weiterführen, wie wir das Netz wieder aus den Händen dieser kriminellen Geheimdienste entreißen können.
Markus Beckedahl war das, einer der Veranstaltungen der Netzkonferenz Republika, die diese Woche in Berlin stattgefunden hatte. Dienstag bis Donnerstag lief sie, 6000 Leute waren da und es ging ums Netz und um die Überwachung natürlich. Wir beschäftigen uns heute hier bei Breitband damit, zu dem wir Sie herzlich willkommen heißen. Wir sind Markus Richter und
Theresa Sickertz, und damit waren ja 1000 Leute mehr als im letzten Jahr sogar bei der Republika. Und mal zum Vergleich, 2007 waren gerade mal 700 Leute vor Ort. In diesem Jahr dann Speaker aus über 30 Ländern und noch eine weitere Subkonferenz, die Media Convention, alles bei der Republika. Und wir waren natürlich auch für Sie dabei und haben diverse Interviews geführt.
Und trotzdem noch Zeit gefunden, um uns mit Netzmusik zu beschäftigen. Die erste kommt von Javier Suarez oder auch Jazar. Er hat bereits eine Menge Musik veröffentlicht und lädt ausdrücklich dazu ein, diese Musik auch für Filme, Videos, Werbung und noch viele andere Dinge, die man sich ausdenken kann, zu benutzen.
Und dafür ist sie auch super geeignet, denn verschiedenste Genres und auch Stile werden bedient. Zum Beispiel bei Please Listen Carefully kriegen wir hier Swinging 60s Sound mit Schweineorgel geboten. Please listen carefully. Heute geht es bei Breitband um die Republika eine ganze Stunde lang, und es war ja ein sehr vielfältiges Programm in diesem Jahr, von Netzpolitik bis zu Lifestyle-Blogs war
eigentlich alles dabei. Man könnte fast schon sagen, unübersichtlich.
Könnte man auch sagen, bei 18 Bühnen muss man sich schon mal zurechtfinden, 350 Sessions insgesamt, und das war ja auch ein bisschen wild, Motto war ja sogar Into the Wild.
Wobei ich sagen muss, ich glaube, daran kann man sehr gut sehen, dass die Republika langsam auch in die Jahre kommt, weil bis jetzt waren die Mottos immer so, dass man genau wusste, was damit gemeint ist. Dieses Jahr war es so, dass ich dachte, das klingt schön, das sah auch sehr schön aus. Also überall so Wälder aufgehangen, und auf den Bildschirmen waren so Animationen, wo halt ein Wald mit tiefen Schärfe zu sehen war, und dann waren so Spinnenweben, die sich aber als digitale Muster herausstellten. Und das war dann sehr stimmungsvoll, aber ich dachte so, Into the Wild ist jetzt auch so was Beliebiges.
Na, ganz beliebig war es nicht. Also es hatte schon Sinn, denn es geht ja sehr, sehr wild im Netz zu, gerade seitdem also auch bekannt ist, dass wir ständig eigentlich ja mehr oder weniger anlasslos überwacht werden. Und jetzt soll es also darum gehen, das war das Thema der Republika, also dass wir unsere Reservate auch wieder schützen und Wege finden, uns auch im Dickicht des Netzes wieder zurechtzufinden. Es geht also im Kern um die Frage, wie schafft man den Spagat zwischen Freiheit und Sicherheit, und wie löst man eigentlich den Widerspruch zwischen Überwachern und Überwachten?
Das war ein Thema des Professors Ron Dibert vom Citizen Lab in Kanada und dem Vortrag Black Code, also schwarzer Programmiercode, könnte man sagen. Ron Dibert macht Forschungen, praktische Untersuchungen zur Überwachung oder auch zur Export von Überwachungstechnik und zur Transparenz, also wie man als Bürger erfahren kann, was die eigene Regierung gerade gegen einen plant. Er postuliert unter anderem einen wachsenden Einfluss der Regierung auf den Cyberspace, wie er es tatsächlich noch nennt, nicht nur bei der Überwachung, sondern auch generell. Wir haben mit ihm gesprochen, und ich wollte als erstes von ihm wissen, was denn die wichtigsten Konsequenzen aus diesem steigenden Einfluss sind.
Das ist eine ausgezeichnete Frage. Was ist die Folge der wachsenden Rolle des Staates im Cyberspace? Ich denke, das geht sehr tief. Ich glaube, wir müssen als Gesellschaft einen Schritt zurücktreten. Mit wir meine ich alle Verfechter einer liberalen Demokratie. Wir müssen die Frage nach der öffentlichen Verantwortung stellen, denn anders als noch vor 10, 20 Jahren hat der Staat durch Vermittlung von Privatunternehmen extrem weitreichende und detaillierte Informationen über unser Leben vorliegen, über unsere sozialen Beziehungen, unsere Gewohnheiten, die Abläufe unseres täglichen Lebens. Sogar unsere intimsten Gedanken werden jetzt digital gespeichert und der Staat hat die Möglichkeit, darauf zuzugreifen. Wir müssen also genau darüber nachdenken, was es bedeutet, dass der Staat Zugriff auf diese Informationen hat. Wann kann das passieren? Wie passiert das? Wie häufig und wer passt auf, dass kein Missbrauch dieser Informationen stattfindet? Das ist die wichtigste Frage für die freiheitliche Demokratie im 21. Jahrhundert.
Sie sagen, dass wir einen neuen sozialen Vertrag zwischen Regierungen, vielleicht Geheimdiensten und uns Nutzern brauchen. Wie könnte denn so ein Vertrag aussehen?
Dieser neue Gesellschaftsvertrag ist nichts, was ich festlegen könnte. Das muss zwischen den Bürgern, dem öffentlichen und dem privaten Sektor verhandelt werden. Aus diesen Beratungen und Verhandlungen heraus muss ein solcher Vertrag entstehen. Aber ich denke, er sollte einige grundlegende Prinzipien enthalten, die alle nicht neu sind und sich bis ins alte Griechenland zurückverfolgen lassen. In einer freiheitlichen Demokratie braucht die Macht des Staates eine unabhängige juristische Kontrolle. Rolle darüber, was die Regierung tut. In vielen freiheitlichen Demokratien haben wir das aus den Augen verloren, besonders nach dem 11. September. Die Unabhängigkeit des Rechtssystems zeigt sich angeschlagen und stark geschwächt, vor allem wenn es darum geht, was Regierungsinstitutionen mit Bürgern machen. Wir müssen diese Unabhängigkeit irgendwie wiederherstellen. Wir müssen sicherstellen, dass, was immer die Regierung auch macht, sie das nicht heimlich tun kann, ohne dass irgendeine unabhängige Instanz aufpasst, was passiert. In der technologischen Welt, in der wir jetzt leben, brauchen wir diese Sicherheit. Die Gefahren des Missbrauchs sind heutzutage enorm. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann dieser Missbrauch kommen wird, wenn es nicht ohnehin schon passiert ist. Wir müssen die Regierung zur Rechenschaft ziehen.
Glauben Sie wirklich, dass es realistisch ist, diese Transparenz in den nächsten Monaten und Jahren wirklich zu erreichen? Und wie könnte das passieren?
Nein, ich bin sogar sehr pessimistisch. Ich glaube, dass es erstmal sehr viel schlimmer werden wird, bevor es besser wird. Und man kann bereits überall auf der Welt sehen, wie es schlimmer wird. Die Enthüllungen von Edward Snowden haben vielen Leuten die Augen geöffnet und wohl auch einige Reformideen vorangebracht. Aber sie haben meines Erachtens auch eine gegenteilige, unbeabsichtigte Folge, nämlich die, dass einiges, was in diesen Dokumenten enthüllt wurde, nun in anderen Ländern noch schneller umgesetzt wird. Viele andere Staaten sehen das gewissermaßen als Vorlage, der sie nun folgen sollten. Das sind Länder, die in extrem kurzer Zeit ein enormes Wachstum an Vernetzung erleben, bis zu dem Punkt, an dem die schiere Anzahl der Internetnutzer dieser Länder den Rest der Welt vollkommen in den Schatten stellen wird. Asien hat schon jetzt 47% aller Internetnutzer weltweit. Als Region rangiert es aber nur auf Platz 6, was die Vernetzung betrifft. Das heißt, ein riesiger Teil der Bevölkerung dort hat noch keinen Internetzugang, wird diesen aber sehr bald erhalten. Und wenn das passiert, werden sie mit ganz anderen Vorgaben konfrontiert sein, als wir es jetzt sind. Das wird sich auf die Produkte auswirken, die wir benutzen, die Standards, die wir übernehmen, auch auf die jeweiligen Regulierungen. Es wird meiner Meinung nach also wesentlich schlechter werden, bevor es irgendwann besser werden wird.
In my opinion. Firewall-Software für Pakistan wurde zum Beispiel in Kanada hergestellt. Wir haben es im Talk gerade gehört, eines dieser Länder. Die Regierung, die kanadische, weist jede Verantwortung von sich. Auch deutsche Firmen sollen Spionage- und Zensurtechnik verkaufen. Soll sowas verboten werden oder sollte es vielleicht ein Exportverbot geben?
Ich glaube durchaus, dass man Fragen, die diese Märkte betreffen, untersuchen muss. Die Technologien, über die wir hier sprechen, haben sehr viel Macht. Sie bestimmen und begrenzen, auf welche Informationen die Menschen Zugriff haben, nicht nur auf ihren Laptops, sondern zunehmend auf ihren mobilen Geräten und durch ihre Apps. Wenn diese Art von Macht auf dem Markt ist, sollte sie reguliert werden. Wobei ich nicht glaube, dass Regulierung das Problem restlos lösen wird. Selbst wenn Kanada oder Deutschland entscheiden, diesen Markt zu regulieren, können die entsprechenden Unternehmen ihren Hauptsitz in einem Staat einrichten, der das nicht tut. Es wird da immer eine Lücke geben. Und das ist der Punkt, an dem die Zivilgesellschaft in Erscheinung tritt. Wenn also bei Unternehmen Menschenrechtsverletzungen festgestellt werden, sieht das schlecht aus und hat Einfluss auf ihre Profite, woraufhin seitens der Unternehmen Maßnahmen zur Selbstregulierung eingeleitet werden. Um dieses Problem zu lösen, brauchen wir also sowohl Regulierungen, gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen, als auch unabhängige Überwachungsmöglichkeiten.
Glauben Sie, dass sich Freiheit und Sicherheit, die ja am Grunde immer in dieser Diskussion am Ende stehen, dass die sich gegenseitig ausschließen?
Nein, ich bin der Meinung, dass es falsch ist, Freiheit und Sicherheit als Gegensätze darzustellen. So einen Dualismus aufzustellen, ist sehr problematisch. Wenn das Thema der Sicherheit auf den Plan kommt, sagen Leute, die in der Zivilgesellschaft an Freiheit glauben, häufig, ach, die schon wieder mit ihren Uniformen, diese Geheimdienste, bei denen dreht sich alles um die Sicherheit, bei uns geht es um die Freiheit. Das alles ist schon problematisch. Wir müssen uns überlegen, wie wir ein freies und offenes Internet gewährleisten können. Sicherheit ist also grundlegend für die Freiheit. Wir brauchen Sicherheit, um die Menschenrechte zu schützen. Wir könnten unsere Menschenrechte nicht ausüben, wenn wir keine Gesetzeshüter hätten, die diese Rechte im Zweifelsfall durchsetzen. Wir müssen also überdenken, wie wir Freiheit und Sicherheit konzipieren wollen. Sie sind Teil einer Gleichung und können nicht getrennt werden, weder thematisch noch philosophisch oder praktisch.
Eigentlich gar nicht zwangsweise ein Widerspruch zwischen Freiheit und Sicherheit. Das war Professor Ron Deibert. Wir hatten ihn im Interview auf der Republika.
Das komplette Interview, das ein bisschen länger war, können Sie auch im Original auf Englisch unter breitband.deutschlandradiokultur.de nachhören. Da gibt es auch einen Link zu seinem Vortrag, den er auf der Republika gehalten hat. Und die folgende Netzmusik, Magnolia Nelson mit 16 Holes.
Eine kleine Tradition auf der Republika, auch immer mal wieder ja einen Blick nach Afrika zu werfen. Da ist ja auch die Tech-Szene ganz schön aktiv und in Bewegung und auch da stellt also die Tech-Szene oder der Tech immer einen größeren Geschäftszweig dar.
Auch auf der Republika haben sich dort erfolgreiche afrikanische Gründerinnen und Entwicklerinnen ihre Ideen und Projekte vorgestellt und unsere Reporterin Miriam Sanderbart hat eine von ihnen getroffen.
You've got the longest hair ever. Totally hot, totally cool.
Angefangen hat alles mit einer missglückten Haarwäsche. Im Alter von 5 Jahren wollte Clarice Iribagiza ihrer Barbie-Puppe die Haare waschen. Doch die fielen einfach aus. Ihre Mutter sah das als ein Zeichen, dass die kleine Clarice und Spielzeugpuppen kein gutes Team sind, und gab ihr daraufhin allerlei Mädchen untypisches Spielzeug.
And got me all different kinds of other toys that were not the traditional.
21 Jahre später sitzt Clarice in Berlin auf einer Bühne, um über ihr Unternehmen zu sprechen. Die zierliche junge Frau wirkt konzentriert und energisch zugleich. Ihr Start-up Hey Hey Limited aus Kigali in Ruanda entwickelt mobile Apps, bringt Jugendlichen Programmieren bei und ist vor allem eins: ein Vorzeigemodell für junge afrikanische Erfolgsgeschichten, das auch von Hillary Clinton nicht unbemerkt blieb.
It is wonderful to see all of you here today. Clarice has joined us from Rwanda. She is the CEO of Hey Hey Limited.
Angefangen hat Hey Hey Limited vor 4 Jahren als eine Art Studenten-Selbstbeschäftigungsmaßnahme. Das ist nicht ungewöhnlich in Ruanda.
Entrepreneurship is looked at as, you know, the next best thing.
Ein Unternehmen zu gründen gilt als das Erstbeste im Hinblick auf Jugendarbeitslosigkeit. Ein Business lässt sich in 6 Stunden anmelden. Das soll junge Menschen ermutigen, sich selbstständig zu machen, anstatt auf eine Anstellung zu warten.
Clarice und ihre 3 Mitstreiter waren frustriert von den begrenzten Informationsmöglichkeiten in Ruanda. Als erste App entwickelten sie eine Art Twitter, aber per SMS. Denn die ist noch immer das beliebteste und günstigste Kommunikationsmedium Afrikas.
Am Anfang hörten wir oft, euer Unternehmen könnte im ersten Jahr untergehen. Wenn ihr es im ersten Jahr schafft, dann scheitert ihr im zweiten Jahr. Hat man es dann bis ins dritte Jahr geschafft, hat man eine dicke Haut bekommen und kann sich mehr Herausforderungen stellen.
From the judges' verdict, 24 contestants made it to Project Inspire Africa Season 1.
Statt zu scheitern, gewann Clarice kurz darauf bei der Fernsehsendung Inspire Africa, einer Reality-Show, in der 24 Unternehmer und Gründer aus ganz Ostafrika miteinander konkurrieren.
Genau 1 Jahr nach meiner Geschäftsgründung habe ich an dem Wettbewerb teilgenommen. Es gab nicht viele Investoren, die uns Kapital geben konnten. In Afrika sind Wettbewerbe der Renner. Wenn du Geld brauchst, nimm an einem Wettbewerb teil. Also habe ich meinem Team gesagt, ich werde das ausprobieren. Eigentlich hatte ich gehofft, 5.000 US-Dollar zu gewinnen. Aber dann kam ich auf den ersten Platz und es waren nicht nur 50.000, sondern auch sehr viel Aufmerksamkeit. Jetzt nehmen uns die Leute ernst und sagen, okay, denen geben wir eine Chance.
So, let's give them a chance.
Mit 26 Jahren fördert Clarice nun selbst junge Entwickler.
Knapp 3 Jahre nach unserer Gründung stellten wir fest, es gibt gar nicht genügend gute Leute, die wir einstellen können. Woher kriegen wir einen Entwickler, der uns nicht 2.000 Dollar im Monat kostet? Unser Land will in Wissenschaft und Wirtschaft weit vorn sein, aber wir fanden, dass die talentiertesten Menschen oft auf der Strecke blieben. Deshalb haben wir die Ausbildung selbst in die Hand genommen und beschlossen, wir bringen Schülern Programmieren bei.
Eine Frau, die in Ruanda Jugendlichen das Programmieren lehrt. Für manche gilt es als besonders, nicht für Clarice.
Ich mache das ja nicht, weil ich eine Frau bin, sondern ein Mensch wie jeder andere. In unserer Gesellschaft sind Frauen die Geldverdiener, allein schon aufgrund unserer Geschichte. Wir haben viele Männer im Genozid verloren, andere sind im Gefängnis. Also sind es die Frauen, die die Gesellschaft aufbauen.
Damit beschreibt Clarice Iribagiza den inneren Antrieb vieler afrikanischer Hacker ihrer Generation.
Afrika ist ein sehr junger Kontinent. In Ruanda liegt die Zahl von Jugendlichen bei fast 80%. Das bringt eine große Spannung. Der Fokus richtet sich auf junge Leute, denn unser Land ist ja von uns abhängig. Ich trage eine Verantwortung. Mein Land erwartet von mir, auf jedes Problem eine Lösung zu finden. Auf meinen Schultern liegt da schon ein Druck, aber gleichzeitig ist es eine tolle Gelegenheit, denn ich bin wichtig für mein Land. Das ist eine Riesenchance.
Eines von vielen Beispielen auf der Republika, ein Beitrag von Miriam Sanderbart, hörten Sie gerade. Sie hat noch mehr Veranstaltungen besucht auf der Republika und mit tollen Menschen gesprochen. Ihre weiteren 7 Beiträge können Sie noch mal nachhören auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
wo Sie auch unsere Netzmusik finden, die wir in jeder Sendung präsentieren. Da widmen wir uns jetzt Kelly Maisie. Sie ist neben Amanda Palmer vielleicht die erfolgreichste Künstlerin, die sowohl lukrative Werbeverträge hat, als auch die Creative Commons Lizenz nutzt, die es erlaubt, dass ihre Alben einfach so heruntergeladen werden. Mehr als 1 Million Mal ist das bereits geschehen. Ihr letztes Album, The Fifth Element, erschien dieses Jahr im Februar.
Und wie im gleichnamigen Sci-Fi-Film meint der Titel die Liebe, und der ist insgesamt die komplette Platte gewidmet. Als Liebes- und Trostangebot an die Fans kann auch Anyway daraus gelten. Things could always be worse. I remind myself of this often. When I'm coughing, when I'm sick, when I'm hurt, I get my ass out of bed, meditate the crime out my head. There is no time to pretend this life I came to end, so I should enjoy the time I have. I employ my best in them. When I feel lost, when I feel down, I know it's all cost to pay for another round. Wanna keep myself clean, wanna be the best that I could be, 'cause the children, they keep growing, and I've been knowing that my responsibility is serious. I'm undelirious about the sphere of trust given to us called Earth. It's worth straight going, and in her life, we ain't old. We should respect the truth that has been told, but she has been bent in half, and we must open the fold. Advantage of each other and of the earth. And now as our brains begin to evolve, I wonder if we will all realize what this is worth. Will we solve the equation of birth? I say yes, it only makes sense beyond cents and dollars. Back to the beat makers and potters, back to the origins of our fathers and freedoms. Not legions but tribes, not heathens but scribes, not demons but wives of the universe. In a soothing verse, they will undo the curse, they will unveil the nurse. The owl's message is new, not of ending but a proof. Attending who recoup all the loss in the group, those pushed down by untruth, those who haven't gotten what they're due. This song right here, well, this one's for you.
Kelly Maisie mit Anyway, Netzmusik hier bei Breitband auf Deutschlandradio Kultur, wo wir uns in dieser Woche mit der Republika beschäftigen, einer Netzkonferenz, wo Netzpolitik, technische Themen, aber auch Gestaltungsmöglichkeiten diskutiert wurden. Und auch Stargäste haben da Tradition, da werden immer Berühmtheiten eingeladen, so auch dieses Mal.
Genau, die Yes Men waren mit dabei. Das sind zwei Culture-Jamming-Aktivisten und die schmuggeln sich gerne mal unter falscher Identität auf wichtige politische Veranstaltungen, halten dort Vorträge oder geben auch Pressekonferenzen in falschem Namen.
Aktuell haben sie das gemacht auf einem Homeland Security Kongress. Dann haben sie also vor Sicherheitsberatern und Waffenmenschen einen Vortrag über erneuerbare Energie gehalten und haben außerdem hochseriöse Kongressteilnehmer aus der Sicherheitsbranche zum Tanzen gebracht, zu einem Indianertanz, und haben dieses Programm und was drumherum noch passiert auf der Republika auch vorgestellt.
Und wie das jetzt funktioniert und was sie bei ihren Aktionen so erleben, darüber haben wir mit ihnen gesprochen und wir wollten von ihnen wissen, statt des bequemen Protests per Mausklick oder auch per Online-Petition, haben Sie sich ja für einen kreativen Ansatz entschieden. Inwiefern ist das wirkungsvoller?
Well, I don't think there's ever been any big change Ich glaube nicht, dass es jemals eine große Veränderung gegeben hat, weil jemand etwas geklickt hat. Man sagt, die ägyptische Revolution sei eine Facebook-Revolution gewesen, aber nur 2% der Ägypter hatten Zugang zum Netzwerk. Offenbar hatte das also nichts mit Facebook zu tun, sondern damit, dass die Leute auf die Straße gegangen sind. Um unser System zu verändern, ist ein bisschen mehr Anstrengung nötig. Wenn Klicken wirklich das Einzige ist, was du tun kannst, dann klicke. Aber ich denke, dass es nur sehr wenige Leute auf der Welt gibt, die nur klicken können.
Wenn man klickt, dann hat man geklickt und immerhin einen Klick zu zählen. Aber wann ist eine Yes-Man-Aktion erfolgreich?
Wir nennen eine erfolgreiche Aktion Clock, was etwas anderes ist als ein Klick. Wenn wir ein Unternehmen, das sich Menschen gegenüber unfair verhält, geclockt haben, dann ist das 100 Klicks wert.
Aber wenn Sie das zu irgendwelchen Organisationen machen, wann bringt es denn tatsächlich etwas, was erfolgreich sein kann?
It's a success.
Es ist nur dann ein Erfolg, wenn sich die Organisation komplett zum Guten wendet. Ich meine, wir verändern keine Organisationen. Aber unsere Kampagnen können mit der Zeit und mit der Hilfe von vielen Druck ausüben, sodass sie sich verändern müssen. Unsere Aktionen sind ein kleiner Teil von Bewegungen, die die Art, wie unser System arbeitet, verändern.
Wie einfach ist es für Sie tatsächlich, immer wieder in neue Rollen zu schlüpfen und Leute auszutricksen? Ist es wirklich so einfach, dass man einfach, wie in der Republika-Session schon erwähnt, einen Anruf tätigt und dann am Ende sich als berühmte Person ausgibt und schon kommt man irgendwo rein?
Es ist ein bisschen komplizierter. Normalerweise sind mehr als eine E-Mail oder ein Telefonanruf vonnöten. Aber viel komplizierter ist es nicht. Wir haben an Konferenzen teilgenommen, einfach indem wir auf der Webseite das Rednerformular ausgefüllt und damit deutlich gemacht haben, wir wollen dort sprechen. Dann kostet es normalerweise ein bisschen Geld, also ca. $500, und dann darf man auftreten. Wenn man einmal drin ist, muss man herausfinden, wie man Öffentlichkeit erhält, indem man klar auf den Punkt kommt, indem man Videos macht, um Presse zu bekommen. Das macht viel Arbeit, aber das ist keine schwarze Kunst. Die Methoden sind nachvollziehbar. Wenn es jemand machen will, kann er es tun.
Ist es so, dass, wenn es jetzt um das Publikum geht, dass Sie da akzeptiert sind, weil das Publikum davon ausgeht, Sie sind dort angeheuert worden und man vertraut der Institution?
Ich denke schon, ja. Wenn du einmal auf der Bühne bist, kannst du alles machen. Ich habe bei unserer letzten Aktion eine absurde Perücke getragen. Ein ganz verrücktes Ding von RuPaul's Perückenmacher. Und wenn man ganz genau hingeschaut hätte, dann hätte man sehen können, das ist nicht real. Das kann nicht möglich sein. Aber wenn man einmal in der Konferenz drin ist, gibt es keinen Grund daran zu zweifeln, dass du ein anderer bist, als du vorgibst zu sein.
If you're in the conference watching it, there's no reason to doubt that the person is who they say they are.
Also es ist schon, wird schon die Mühe gegeben, dass man da den Spaß extra dabei hat. Bei dem Homeland Security Kongress wurde ja nicht nur der Vortrag gehalten, sondern auch noch der Tanz aufgeführt. Warum?
Well, we had to make them dance because it would be fun to watch and fun.
Wir haben sie tanzen lassen, weil es Spaß gemacht hat, dabei zuzuschauen. Und um wirklich zu zeigen, wie viel Enthusiasmus sie eigentlich hatten. All diese Waffenlieferanten, all diese Menschen von der dunklen Seite. Und wir machen einen Film. Er heißt The Yes Men Are Revolting. Der ist fast fertig und das wird die letzte Szene in unserem Film sein. Man muss einen schönen Tanz haben am Ende des Films. Das sind Hollywood-Regeln.
So, you have to have a nice dance at the end of your movie. It's just Hollywood rules.
Wenn es so eine Situation gibt, in der ihr also euren Schutz oder eure falsche Identität nicht mehr aufrechterhalten könnt, was passiert denn eigentlich mit euch? Gerade so ein Tanz, da hätte man ja schon auf die Idee kommen können, dass das vielleicht hier gerade nicht alles echt ist.
Then it's really even funnier.
Dann ist es eigentlich noch lustiger. Es funktioniert sogar noch besser, wenn jemand dazwischen geht. Meine Lieblingsszene in dem Film ist die, in der ein Mann von der Organisation, die wir dargestellt haben, dazwischen platzt. Und dann hat er einen Streit mit Andy, der ja scheinbar tatsächlich die Organisation, in dem Fall die US-Handelskammer, repräsentiert. Und sie haben diesen saukomischen Dialog, wo der Typ Andy nach seiner Businesskarte fragt und Andy sagt, wo ist Ihre Visitenkarte? Und es geht hin und her. Das ist einfach ein echter Spaß, dabei zuzuschauen. Diese Art von Konflikt kann auch ein Teil der Aktion sein. Und mal ehrlich, man wünscht sich immer den Typen, der dazwischen platzt. Das ist großartig. Das ist saukomisch.
It's just great. It's hilarious.
Yeah. Okay. Also es ist ja nicht nur so, dass die Yes-Men selber diese Form von Protest machen, sondern auch versuchen, das Wissen weiterzugeben und auch Leuten die Möglichkeit zu geben, sich zu organisieren. Zum Beispiel wurde ein Rezeptbuch für Protest geschrieben. Was ist denn das wichtigste Rezept?
Well, we contributed to a book called Beautiful Trouble.
Wir haben an einem Buch mitgearbeitet, das den Titel Beautiful Trouble trägt. Es enthält eine Sammlung von Tipps für Aktivismus, was man vermeiden sollte, viele Beispielsammlungen von Dingen, die Leute gemacht haben und Dinge, die man beachten sollte, wenn man seine eigene Aktion macht. Wir bauen auch eine Plattform, sie heißt Action Switchboard und wird zusammen mit unserem Film gestartet. Man kann auch seine eigenen Pläne dort veröffentlichen oder sich schon laufenden Aktionen anschließen. In einem oder zwei Monaten wird sie gestartet.
Warum nutzen Sie eigentlich keine Verschlüsselung?
It wouldn't really make a difference in our case.
In unserem Fall würde das keinen Unterschied machen. Wir hatten niemals ein Problem, weswegen wir Verschlüsselung nutzen sollten. Wir gehen zu Konferenzen, kommunizieren über E-Mails. Jeder, der von der NSA diese E-Mails liest, weiß, was wir tun. Dazu muss man nicht großartig recherchieren. Wir haben einfach beschlossen, uns darüber keine Sorgen zu machen. Wenn wir uns über Geheimhaltung Gedanken machen müssten und damit anfangen würden zu überlegen, wer uns ausspioniert, würde uns das verkrüppeln. Wir könnten nicht machen, was wir machen. Das ist ein Argument gegen die Sicherheitskultur. Sie kann dazu führen, dass man viel weniger effektiv ist. Du darfst viel weniger offen sein zu neuen Menschen. Wenn du weißt, dass du für Demokratie kämpfst und für eine gute Sache, dann ist es doch egal, wer da mitmacht. Dann wirst du eben infiltriert.
Diese Plattform Action Switchboard ist ja eine zentralisierte Plattform. Man könnte sagen, das ist ja eine riesige Einladung, dass andere Leute dann sagen könnten, na gut, hier finden wir einfach wirklich alle, die wir finden wollen, die protestieren.
Wenn du versuchst, Massen zu organisieren und dafür aber ein Hochsicherheitssystem nutzt, dann wirst du keine Massenaktion hinbekommen. Zumindest nicht in den USA. Sicherheitssysteme sind nicht darauf ausgerichtet, Massen zu mobilisieren. Wir wollen aber einen Massenprotest, der so viele wie möglich einschließt. An Orten, wo du nicht protestieren darfst, wo es nicht erlaubt ist, finden die Leute dagegen andere Wege zu kommunizieren, anstatt es über das Internet breit auszusenden. Du musst das nutzen, was für deine Art des Protests angemessen ist.
And with the Action Switchboard, it is on a secure.
Und was das Action Switchboard betrifft, es liegt auf einem sicheren Protokoll auf Drupal. Es ist HTTPS. Aber wenn du etwas planst, von dem du auf keinen Fall möchtest, dass das irgendein Geheimdienst erfährt, ist das vielleicht nicht die geeignete Plattform für dich. Für die Dinge, die wir tun, reicht es auf jeden Fall aus. Man kann selbst entscheiden, was man auf dem Action Switchboard öffentlich macht, aber die Kommunikation dahinter ist so sicher, wie Drupal sicher ist.
The communication behind it is as secure as Drupal is.
Well, I think. Ich denke, das Wichtigste ist, falls da draußen jemand zuhört, den Hintern hochzubekommen und etwas zu tun.
Sie hörten die Yes Men, eine amerikanische Aktivistengruppe, die wir auf der Republika getroffen haben.
Und die sind sehr bekannt und berühmt und es war auch schön, sie mal zu sehen und zu treffen. Aber ich bin doch so ein bisschen in Zweifeln gekommen, weil diese Sicherheit, von der Sie da sprechen, von Ihrem System, Drupal, das ist so ein Baukastensystem-Netz, wo halt einfach jeder mit was machen kann. Ich glaube, das ist schon so ein bisschen naiv. Also so habe ich die wirklich empfunden. Also sympathisch, aber doch, was die technische Seite angeht, so ein bisschen naiv.
Aber warum naiv? Die haben doch auch schon eine ganze Menge erreicht.
Ja, genau. Und ich glaube, das ist auch die Gefahr. Sie sind in dieser privilegierten Position, wo Sie sagen, also uns ist noch nie was passiert. Deswegen, wenn wir jetzt so eine Plattform machen, dann wird ja wahrscheinlich auch keinem anderen was passieren. Also ich weiß nicht genau, ob das wirklich so stimmt. Ich finde das Projekt natürlich sehr spannend, aber wäre da vorsichtig.
Okay.
Señor.
The Fisherman with You. Unser Musikredakteur Roland Graffé, der die ganze Netzmusik ausgesucht hat, hat versprochen, das wird sich original wie die Beatles anhören. Und wenn man so genau drauf hingestoßen wird, fragt man sich ja, stimmt das wirklich?
Absolut. Ich finde, ich fühle mich direkt wieder wie in den 60s. Das ist ganz großartig. The Fisherman waren das, aber nicht die Beatles. Auch wenn man, ich finde wirklich, man könnte direkt denken, es wären die Beatles. Findest du nicht auch?
Naja, ich finde sozusagen, sie klingen ein bisschen undynamischer. Zu gesetzt, zu langsam, als ob jemand die Beatles zu langsam abgespielt hat. Aber man kann sich selber davon überzeugen, die Musik gibt es zum Runterladen unter breitband.deutschlandradiokultur.de.
Das ist etwas, was Sascha Lobo jedes Jahr tut. Er ruft das Netz dazu auf, sich endlich mal wieder ein bisschen dafür zu engagieren, beziehungsweise die Netzgemeinde soll sich endlich wieder für ein freies Netz engagieren. Und diesmal war es sogar eine Drohung. Die Netzgemeinde sei zu wenig aktiv und eigentlich müssten wir mal von der Hobby-Lobby zur echten Lobby werden für das Netz.
Und das sagt er der Netzgemeinde. Die Autorin Jasmina Banaschuk kann mit dem Begriff der Netzgemeinde recht wenig anfangen und fordert in ihrem Vortrag sogar wörtlich, sie soll sterben. Warum hat sie das gefordert?
Naja, die Netzgemeinde, ne? Als dieses Biotop der privilegierteren, akademischen, technologieinteressierten Menschen, die halt vorgeben, für alle Internetnutzer zu sprechen, das aber dann de facto gar nicht tun, weil sie bestimmte Themen gar nicht beachten. Und das habe ich ein bisschen provokativ gesagt, aber ich meinte damit wirklich, dass wir die Strukturen, die wir bisher haben, aufbrechen müssen und dass die Netzgemeinde in der Form, wie sie jetzt existiert, also diese eng begrenzte, dass es die nicht mehr geben sollte. Das soll eigentlich der Satz auch aussagen.
Get real, Netzgemeinde fordert also Jasmina Banaschuk, genauso hieß auch ihr Vortrag auf der Republika, wo sie also möchte, dass sich die Netzgemeinde eigentlich zerschlägt, mehr um netzpolitische Themen kümmert und auch um andere Leute, die eben nicht Onliner und auch vielleicht Onliner sind. Keiner soll draußen bleiben, das fordert Jasmina Banaschuk.
Wir haben ausführlich mit ihr gesprochen. Das Interview gibt es auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Und man muss auch dazu sagen, auf der Republika, der Netzkonferenz, die jährlich stattfindet, ist diese Diskussion auch ritualisiert. Es geht immer darum, wer ist die Netzgemeinde, wer gehört nicht dazu, wer soll sich vielleicht doch noch dazu zählen. Dabei müsste man ja eigentlich viel früher ansetzen und fragen, wer ist denn überhaupt in diesem Netz drin und wer nicht.
Dazu gab es auch einen Vortrag von 5 Wissenschaftlerinnen. Aus unterschiedlichen Perspektiven haben sie argumentiert. Eine von ihnen, Vanilla Heise vom Hans-Bredow-Institut für Medienforschung, und sie hielt ja auch die Fäden in der Hand. Und von ihr wollten wir wissen, was sind denn konkrete Gründe dafür, dass Leute sich dagegen entscheiden, das Internet zu nutzen?
Es gibt ganz unterschiedliche Gründe. Leute wollen sich nicht registrieren irgendwo, ja, haben ein bisschen Angst um ihre Daten. Leute sehen das Internet als einen Zeitfresser. Ja, das ist was, was mir eigentlich Zeit raubt, die ich für andere Dinge nutzen möchte. Es gibt sowas wie, ich kommuniziere mit Freunden, also was so Nichtnutzung von sozialen Netzwerken angeht, lieber einfach so, weil das mir intimer ist. Das heißt also, die Gründe für Nichtnutzung liegen auch je nach Dienst sehr unterschiedlich. Also wir hatten ja auch jetzt in einer Session vorgestellt eine Studie zur Nichtbeteiligung im Journalismus. Da sind es dann auch nochmal eher so Sachen wie, ich sehe keinen Sinn daran, mich im Journalismus zu beteiligen oder Diskussionsniveau ist mir zu gering. Und solche Aspekte, oder es ist einfach wahnsinnig zeitaufwendig.
Führen denn auch die anhaltenden Überwachungsenthüllungen zum Beispiel oder auch immer wieder diese ganzen Datenschutzdebatten zum Beispiel rund um Facebook dazu, dass Nutzer sich ganz bewusst vom Netz abkehren und zu nicht mehr Nutzern werden?
Also ich glaube, wenn man jetzt so die ARD-ZDF-Online-Studie sich mal anguckt, das war ganz interessant. Die haben da geschaut, warum nutzen Leute Social Media nicht? Und da war ungefähr die Hälfte der Befragten hat kein Profil auf Social Media und ein nicht unbeträchtlicher Teil war eben auch dort und hat sich dann wieder abgewendet. Und dieses Datenthema ist auf jeden Fall auch dort aufgetaucht in den Top-Gründen.
Wie empfinden denn Nichtnutzer oder nicht mehr Nutzer, besser gesagt, ihren Ausstieg aus dem Netz? Also stellt sich da schon so ein Gefühl von Entzug oder einer Lücke ein? Oder ist das dann eher so ein Gefühl von Glück, weil man es geschafft hat, sich sozusagen da rauszuziehen?
Ja, ich glaube, was wir angesprochen hatten im Panel, war auch nochmal so das Thema, wie hat mein Alltag und sich veränderter Alltag auch mit Nichtnutzung zu tun? Also wenn wir zum Beispiel Frauen ein Kind bekommen oder wenn Lebensereignisse sehr einschneidend sind, dann hat das ja durchaus berechtigte Gründe zu sagen, ich kann mich jetzt dem nicht mehr so widmen. So. Und das kann schon auch zu so einer, ja, zu einer Isolation vielleicht am Anfang führen, aber ich glaube, die Leute verhandeln das dann neu aus. Über welche Kanäle kann ich denn Freunde und soziale Kontakte dann wieder erreichen? Ja, oder irgendwann steigen sie dann möglicherweise wieder ein, weil sie sagen, okay, jetzt brauche ich zu bestimmten Menschen, die ich früher kannte, wo wir immer viel miteinander kommuniziert haben auf den Netzwerken, da brauche ich wieder, will ich den Kontakt wieder herstellen. So, also man darf sich so dieses Nichtnutzung, ja, nein, off, on, das darf man sich, glaube ich, nicht so stark als so was ganz Festes vorstellen, sondern da spielt auch viel Biografie mit rein. Dann haben Leute, die arbeiten den ganzen Tag, eben auch andere Zeiten für Internetnutzung als jemand, der vielleicht, keine Ahnung, im Studium steckt oder so. Also ich finde, man sollte betonen, dass es einen biografischeren Aspekt auch noch hat. Und die Wahrnehmung vielleicht von der Netzelite nochmal ist ja so, ach, die sind ja eh fürs Internet verloren oder so, ja. Aber das heißt nicht, dass die von demokratischen Prozessen ausgeschlossen sind, nur deswegen finde ich es so wichtig, sich mit den Nichtnutzern auseinanderzusetzen. Wie erreiche ich die denn noch in Zukunft? Wenn ich alle Kommunikation auf eine Facebook-Gruppe verlagere, was mache ich denn, wie hole ich denn die wieder rein, die dort eben nicht sein wollen, aus berechtigten Gründen? Ja, also es ist auch eine Anstrengung derjenigen, die das Netz nutzen und aktiv nutzen, sich mit den Leuten auseinanderzusetzen, die es nicht tun und nicht tun können. Also ich finde, da schwingt manchmal so eine gewisse Arroganz mit, vielleicht auch eine gewisse Blindheit für diese Menschen. Aber solange die nicht von Bord gestoßen werden und so ad acta gelegt werden, ja, vergiss es doch, solange sehe ich nicht so viele Probleme damit eigentlich.
Das war Nele Heise vom Hans-Bredow-Institut auf der Republika, haben wir sie gesprochen. Und von der Republika geht's jetzt ab nach Oakland, da kommt nämlich die nächste Netzmusik her, und zwar Instrumental Hip-Hop. Und diese Musik kann man remixen, kommerziell verwenden und alles machen, was man so möchte, solange man sagt, von wem diese Musik kommt, denn sie erscheint unter der Creative Commons Lizenz.
Es sind wie gesagt Instrumentals von Edison und die fehlenden Texte will er aber gerne kompensieren, offenbar dadurch, sich extra lange Namen für seine Tracks auszudenken. Wir sind also stolz, jetzt präsentieren zu können. Achtung! Waiting in line to meet Steve at the crossroads at midnight.
Whoa. Arbeit ein.
Netzmusik von Edison und Musik gab es auch jede Menge auf der Republika, denn der Spaß sollte auch bei der Republika nicht zu kurz kommen. Nicht zu kurz kommen. Aber es gab natürlich auch jede Menge inhaltliche Veranstaltungen. Ein paar von denen haben wir Ihnen hier auch schon vorgestellt. Aber es gab natürlich noch viel, viel mehr Sessions mit ganz knackigen Titeln, wie zum Beispiel Zeit für Sabotage, digitale sexuelle Revolution oder auch Politik und Hashtags. Also sehr vielfältig.
Ein großes Angebot und die Republika will ja in die Mitte der Gesellschaft. Sie will auch einsteigerfreundlich sein. Und dann ist natürlich die Frage, klappt das? In so einer riesigen Veranstaltung mit 6000 Leuten kann man da Rücksicht nehmen auf jemand, der sich noch gar nicht so gut auskennt. Matthias Finger hat das ausprobiert bei Republika für Nullchecker-Bunnies sozusagen.
Über den Hof weht ein laues Lüftchen. Die Besucher knabbern in der Sonne an veganen Sandwiches. Die einzige Überlebensstrategie für Frischlinge im Überangebot der Republika? Sich treiben lassen.
Total gut ist, glaube ich, einfach in so Talks reinzugehen, auch wenn man überhaupt nicht weiß, wer da spricht oder worum das da jetzt geht.
Naja, ich bin dann nach Bauchgefühl von einem Raum zum nächsten und wenn ich was doof fand, bin ich gegangen und habe mich in den nächsten gesetzt und den fand ich dann gut.
Der Amerikaner Hunter Lee Soik stellt eine Traum-App für Smartphones vor. Ein einfacher Wecker mit Sprachaufnahme. Noch im Bett diktieren Nutzer ihre Träume ins Handy, weil die meist vorm Aufstehen in Vergessenheit geraten. Entstehen soll so die größte Datenbank des kollektiven Unterbewusstseins.
Die diktierten Trauminhalte werden dann transkribiert. Wir verschlagworten den Traum und schicken dir Bilder, die den Traum visuell repräsentieren. Die Daten könnten wirklich interessant sein. Was träumen wir vor großen Naturkatastrophen oder nach Parlamentswahlen?
Als kleine Zerstreuung nebenbei bietet sich Promi-Gucken an. David Hasselhoff ist da.
Ich schalte den Super-Pursuit-Mode wieder ein.
Selbstverständlich.
Sein sprechendes Auto aus der Fernsehserie Knight Rider war ein frühes Beispiel für künstliche Intelligenz.
Wenn ich es mal so ausdrücken darf, ich bin mit meinem neuen Aussehen sehr zufrieden.
Für die Hersteller einer Anonymisierungs-App macht er jetzt Werbung. Auf der Republika, als Tanzbär im digitalen Rummel.
Could you please sing your song?
I've been looking for freedom. Still the search goes on. That's digital freedom we're looking for.
Andere warten knietief durch die digitale Gülle. Der Vortrag Netzkultur ohne niedliche Katzen ist eine Fahrt mit der digitalen Gespensterbahn. Die Macher nehmen ihr schauderndes Publikum mit auf eine Reise durchs Internet. Dorthin, wo es weh tut, zu Foren wie Krautschan.
Untermensch ist dann noch irgendwie das freundlichste Wort, das fällt. Aber das ist also Teil einer Trollkultur. Da findet man eklige antisemitische Witze, da findet man rassistischen Kram, die finden das dann lustig.
Auf Neulinge kann die Republika eigenartig wirken, wie der Treff einer selbsternannten Netzversteher-Possi, im Zustand ständiger Selbstbeweihräucherung. Immer wieder die gleichen Köpfe, die für alle Internetnutzer sprechen wollen. Frischlingen wird das Einsteigen nicht leicht gemacht. Der Eintritt zur Republika kostet saftige 180 Euro.
Vielleicht ist es manchmal ein bisschen an der Masse vorbei, so für den Alltagsuser. Und es ist schon zum Teil was für Freaks irgendwie und für Spezialisten.
Weil jetzt zum Beispiel für mich, die jetzt auch eher unbedarft ist, ist es halt eben auch so, dass man halt irgendwie zuhört, aber teilweise auch einfach so die Connection fehlt.
Zum Glück lernt jeder dazu, auch im Workshop Programmieren für Nullchecker-Bunnies. Eine Pflichtveranstaltung für alle, die bei den Begriffen Compiler oder Stack Overflow schauen wie ein Schwein ins Uhrwerk.
Mir kommt es manchmal so vor, dass die Leute, die eine Ahnung davon haben, das auch bewusst gerne im Nebulösen halten, weil es halt so ein gewisses Image, oh, der kann's, die kann's.
Coden ist Herrschaftswissen, doch aufstrebende Neuprogrammierer kommen schon mit wenigen Worten ganz weit, wie im Urlaub, mit Schulenglisch, nach ein paar Gläsern Wein. Workshopleiterin Katrin Passig.
Wichtig ist eigentlich, dass man einsieht, dass das nicht schwerer ist als ein Autofahren und Kochen. Und Kochen ist auch insofern ein gutes Beispiel, weil man da ja auch eigentlich nie an ein Ende kommt. Das ist kein abgeschlossenes Ding.
Nach all den intellektuellen Strapazen einer Republika-Taufe lockt experimentelle Unterhaltung. Beim stillen Emoji-Karaoke. Auf dem eigenen Smartphone übersetzen Teilnehmer Texte eines Nena-Songs in bunte Bildschriftzeichen, ganz ohne Gesangsextase. 99 Luftballons, ihrem Weg zum Horizont. Ingrid hat noch nie Emoji-Karaoke gespielt. In der Eile packt sie viele Luftballonsymbole in ihre SMS und gewinnt. Der Versand der pixeligen Mini-Zeichnungen ist eine Familienleidenschaft für sie.
Ich arbeite sehr viel, am allermeisten aber arbeitet meine Mutter damit, seit ich ihr das gezeigt habe. Und die hat mir das auch gezeigt, richtige ganze Sätze in Emojis zu schreiben. Ja. Best things you learn from Mama.
Die Republika ohne Vorwissen von Matthias Finger. Ich fand es eine sehr interessante Perspektive, weil sie eigentlich fast komplett dem widersprochen hat, was ich so wahrgenommen habe. Aber ich war jetzt auch fast jede Republika da. Aber ich fand schon, dass es dieses Jahr eigentlich auch so war, dass man viel mehr Sachen erleben konnte, die tatsächlich sozusagen in der Mitte der Gesellschaft vielleicht angekommen sind. Also ein ganz schönes Beispiel finde ich den Beitrag, wie verändern Smartphones unsere Gesellschaft. Nicht unsere Gesellschaft, sondern unsere Beziehungen. Genau darum geht es. Also was sehr Privates auch. Und von daher fand ich schon, dass die Republika sich weiterentwickelt hat. Aber vielleicht braucht es fürs nächste Jahr so eine Art Paten. Man geht auf die Republika mit jemandem, der schon mal da war.
Ja, ich glaube, sowas wäre gut wie so ein Tutor, wenn man irgendwie als Erstsemester beim Studium anfängt. Das wäre vielleicht nicht schlecht, obwohl ich das Gefühl hatte, es gab wie so, man könnte sagen, Tutoren in Form von Vorträgen, die halt eben wirklich sehr, sehr gut waren für Einsteiger und die auch jetzt nicht unbedingt ein technisches Wissen oder irgendwas vorausgesetzt haben. Es gab auch was zum Beispiel zum Entlieben. Es gab ganz viel auch von Lifestyle-Blogs. Es gab Sachen zu YouTube. Also auch Sachen, wo ich ja sagen würde, es war durchaus eher ein bisschen softer zum Einstieg. Also ich teile auch nicht so ganz den Eindruck.
Da müssen wir das nächste Mal, vielleicht müssen da irgendwie größere Wegweiser hingestellt werden zu den wirklich einfachen Dingen.
Ja, Wegweiser sind auf jeden Fall gefragt bei der Republika. Wir müssen jetzt auch nochmal auf den nächsten Weg quasi hinweisen. Mhm. Erst einmal auf unsere Website, denn da finden sich im Anschluss natürlich alle Interviews und Gespräche, die wir hier geführt haben. Und zwar auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Und dann geht es hier im Anschluss gleich noch weiter mit der nächsten Sendung nach den Nachrichten, und zwar der Deutschlandrundfahrt live aus Magdeburg.
Zum Abschluss gibt es natürlich wie immer noch eine sehr schöne Netzmusik, die man sich auch herunterladen kann, von Peaches the Whale. Das ist ein kleiner weiblicher Wal aus Sydney, der laut Selbstbeschreibung schlicht seine Familie liebt und Musik macht, was in Swimming is like flying but better auf Herumgeplansche im ordentlichen Drum and Bass Geklöppel hinausläuft. Wir verabschieden uns, freuen uns, dass Sie dabei waren. Mein Name ist Markus Richter.
Theresa Sickertz.
Auf Wiedersehen und tschüss.
Tschüss.